Kult IGS, der Podcast der IGS Geismar.
Kult IGS, IGS Kult.
Hallo, herzlich willkommen bei Kult IGS, der Kulturpodcast der IGS Geismar. Ich bin Emma und führe euch durch die Sendung. Bei Kult IGS geht es um Kultur und Sprache in allen Formen. Ihr hört uns jeden ersten und dritten Montag im Netz und jeden ersten und dritten Samstag im Stadtradio Göttingen. In jeder Folge haben wir einen Gast, mit dem wir rund um das Thema Kultur sprechen. Außerdem hören wir einen Text aus dem Literaturwettbewerb unserer Schule. Ihr hört die vierte Folge von Kult IGS, heute mit einem Interview zum Thema Übersicht und wie immer ein Text aus unserem Literaturwettbewerb. Kommen wir zum Interview der Woche. Unser heutiger Gast ist Nina Weger, eine Kinder- und Jugendbuchautorin. Hallo Frau Weger, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen über das Thema Übersicht stellen. Sie sind unter anderem Kinderbuchautorin mehrerer Reihen wie Club der Heldinnen, Die Saubande oder Dem kleinen Räuber Rapido. Wie behalten Sie dabei die Übersicht zwischen den jeweiligen Projekten und Charakteren?
Also ich kann immer nur eins schreiben, muss ich sagen. Ich kann in so einer Endphase, wenn ich weiß, die Geschichte ist fertig und ich überarbeite nur noch oder mache so ein Feintuning am Ende, dann kann ich über etwas Neues nachdenken. Aber ich konzentriere mich immer auf eine Geschichte. Und dann ist es nicht so schwer, das zu verwechseln. Das Zweite ist, ich bin ein echter Strukturfreak. Ich komme ursprünglich vom Drehbuch. Da geht es noch viel, viel strenger um Dramaturgie als bei den Kinder- und Jugendbüchern. Und darum habe ich immer eine sehr genaue Struktur. Ich mache mir also Personenbeschreibungen sehr genau. Ich weiß, was meine Figuren gern zum Mittag essen, was sie zum letzten Weihnachten bekommen haben, wie ihr Teppichboden im Zimmer aussieht, wie lang der Weg zur Schule dauert. Ich weiß so ziemlich alles über die und schreibe das auch von jeder Figur auf, was die erlebt hat im Leben bis zu dem Punkt, wo meine Geschichte beginnt. Und darauf kann ich auch immer wieder zurückgreifen. Und auch für meine Geschichten selbst erarbeite ich wie einen Zeitstrahl, ein genaues Konzept. Ich habe da gerne sicheren Boden unter den Füßen. Also ich baue mir ein stabiles Fundament. Und wenn man ein stabiles Fundament hat, das ist beim Schreiben wie im Leben, dann kann man da frei drauf tanzen.
Was muss man eigentlich im Blick haben, wenn man für Kinder oder Jugendliche schreibt? Und wie unterscheiden sich dabei die Altersklassen oder auch die Geschichten?
Was muss man im Blick haben, wenn man für Kinder und Jugendliche schreibt? Also ich finde ja, es gibt gute und schlechte Geschichten und weniger als für dieses Alter, jenes Alter, erwachsene Kinder. Ich glaube, grundsätzlich muss man authentisch sein, man muss ehrlich mit sich sein, aber das gilt für jede gute Geschichte, die man schreibt. Man muss sich auch sich selbst stellen, das heißt den eigenen Ängsten und Sorgen und auch den Schwächen und den dunklen Seiten, die man hat. Und ich glaube, nur wenn man sich damit selbst konfrontiert, dann kann man auch Figuren schaffen, die vielschichtig sind und die was zu erzählen haben. Der Unterschied, würde ich sagen, liegt manchmal in den Themen, weil ich glaube zum Beispiel, also ich mache es mal konkret, ich habe eine Geschichte, die heißt, ein Krokodil taucht ab und ich hinterher. Da wird Pauls Mississippi-Alligator Orinoco versehentlich das Klo runtergespült. Er macht sich auf den Weg, den zu suchen und als Kanalarbeiter nicht aufpassen, steigt er 6 Meter hinab in die Tiefe, in das düstere Netz der Kanalisation und trifft dort auf eine Bande von Kindern, die alle aus unterschiedlichen Gründen von zu Hause abgehauen sind. Wenn man in der ersten Klasse ist, dann ist der Gedanke, sich selbstständig von seinen Eltern zu lösen, so fern, dass das überhaupt nicht in der Vorstellungswelt liegt. Also es ist eigentlich eine Geschichte für die 5. Klasse, die ich aber auch manchmal für die 4. Klasse vorlese oder Kinder lesen die. Aber es gibt so einen Punkt, finde ich, wo man sich selber von den Eltern lossagt, distanziert. Und da gehört die Geschichte dann auch hin. Während eine Geschichte über Freundschaft und wie finde ich Freunde, super auch für eine 3. Klasse passt. Das passt immer. Also es gibt Themen, die einfach, glaube ich, in bestimmten Alters oder bestimmten Zeiten im Leben präsenter oder wichtiger sind oder einen mehr umtreiben und dann gehören die Geschichten dorthin. Ich glaube zum Beispiel, dass man Geschichten über Krankheit, über Tod, über Verlust, über Flucht für jedes Alter erzählen kann. Man muss dann halt nur die richtigen Worte und Bilder finden.
Kann man bei Kinderbüchern, also bei Büchern für eine jüngere Zielgruppe, einfacher drauf losschreiben oder braucht man da vielleicht gerade noch mehr einen bestimmten Plan oder unterscheidet sich das gar nicht?
Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es ist viel einfacher für Erwachsene zu strukturieren an der Stelle. Ich glaube, Kinder oder Jugendliche lesen nicht weiter, weil man ein Buch zu Ende liest. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Und ich glaube, dass das richtig gut durchdacht sein muss. Das war für mich immer die große Herausforderung. Und darum finde ich es auch spannend, für Kinder und Jugendliche zu schreiben. Einfach große Themen, Bilder für große Themen zu finden, die klar und verständlich machen, die Antworten geben. Und ich glaube, dass man noch strukturierter, noch klarer sein muss für Kinder- und Jugendbücher.
Also Sie haben ja schon gesagt, dass Sie immer nur ein Buch schreiben oder auch in der Endphase dann mal mit einem anderen Buch anfangen. Aber wie ist das denn zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel beim Schreiben von einem bestimmten Buch auf einmal eine Idee für eine andere Reihe oder so bekommen?
Dann habe ich immer so Notizbücher, die liegen bei mir am Schreibtisch und ich habe auch meistens eins in der Handtasche und dann schreibe ich mir die Idee kurz auf und lasse die sacken. Also ich glaube auch, man hat eine Idee oder ein Thema oder einen Moment, aber die Arbeit beginnt dann wirklich, wenn man an der Idee arbeitet. Das haben wir hier auch beim Schreibworkshop, als sie mit bestimmten Sachen kamen, wo ich gesagt habe, ja, gutes Thema oder netter erster Akt, aber noch keine Geschichte. Und eine Geschichte zu entwickeln ist halt Arbeit. Da bedarf es an Handlung, da bedarf es an Wendepunkten und man muss seine Figur auch konfrontieren immer mit. Also so eine Frage wie, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte oder wie verhält er sich dann und wie verhält er sich das Gegenüber? Es ist so ein Spiel, das geht so hin und her, Zug um Zug und das ist nicht, was einem als Geistesblitz in den Kopf kommt. Also ein Thema, Moment, eine Situation, ein Konflikt, ja, aber dann beginnt die Arbeit.
Leben Ihre Figuren eigentlich in Ihrem Kopf und ist das vielleicht auch mal, dass Sie Figuren vielleicht in anderen Stellen auch nochmal wiederverwenden oder dass Sie vielleicht beim Schreiben so merken, oh, das erinnert mich jetzt an den einen Charakter aus einem ganz anderen Buch?
Nee, erinnern an ein anderes Buch nicht, aber es gibt diesen tollen Moment, also wenn ich meine Figuren entwickle und die Geschichte, dann denke ich mir die aus für die Figur, die ich jetzt da kenne in dem Moment. Und manchmal passiert es, während ich schreibe, dass ich denke, hey, der hat schon so viel dazugelernt, der hat sich weiterentwickelt, der würde sich jetzt ganz anders verhalten. Und das ist für mich der magische Moment beim Schreiben, wenn man seine Figuren loslässt und die alleine losziehen. Und dann habe ich das Gefühl, ich folge denen nur noch. Und das ist ein großes Glück, wenn das passiert. Und dann entwickeln die ein Eigenleben. Und manchmal bin ich auch so in den Geschichten drin, dass ich dann andere Menschen beim Namen der Figuren nenne. Also dann, die verfolgen mich dann. Die leben eigentlich diese Zeit mit mir. Und manchmal ist es auch traurig, wenn eine Geschichte zu Ende ist und ich die so gehen lassen muss. Aber ich würde sagen, das ist wie eine Freundschaft, die man geschlossen hat für diese Zeit.
Erinnern Sie sich eigentlich an jedes Buch, was Sie veröffentlicht haben? Oder gibt es da manchmal so, dass Sie sich nicht genau an den Plot oder an einen bestimmten Charakter so gut erinnern können?
Oh, manchmal bin ich überrascht, wenn mir dann jemand was erzählt, wo ich dachte, hey, ja stimmt, ja, das war ja so. Aber witzigerweise ist, selbst wenn ich nach längerer Zeit eine Hörbuchfassung vorgelegt bekomme und die ist dann meistens etwas gekürzt, finde ich sofort, wo ein Wort geändert ist. Also ich lese das und dann bin ich so wieder drin, dass ich diesen Fluss habe, dass das ganz präsent ist. Aber manchmal gibt es Momente, wo ich denke, oh, gute Idee, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das so war. Es gefällt mir gut. Es gibt auch manchmal Sachen, wo ich denke, oh, da hast du die Chance verpasst, da hättest du noch viel mehr rausholen können. Aber alles in allem sind die sehr mit mir, meine Geschichten. Und auch, glaube ich, eigentlich wieder abrufbar immer. Ja, die lagern so tief in mir drin, so ein Archiv.
Also ich kann mir auch vorstellen, bei der Veröffentlichung von dem ersten Buch von Ihnen haben Sie sich wahrscheinlich sehr, sehr gefreut. Und hat das mit der Zeit nachgelassen oder ist das immer noch so, dass man sich da jedes Mal so drauf freut?
Oh nein, man freut sich jedes Mal. Also wenn das Päckchen ankommt mit dem ersten Buch, ich bekomme immer so die ersten, die aus der Druckerei kommen und man hat dieses Belegexemplar in der Hand und sagt, wow, jetzt habe ich das ein Jahr mit mir rumgetragen. Und am Anfang war es nur in meinem Kopf, wie toll, wenn das jetzt als Buch da liegt, also wenn das so wirklich ist. Das ist jedes Mal ein tolles Gefühl. So die Aufregung drumherum, muss man sagen, lässt dann irgendwann so ein bisschen nach. Also als das erste erschienen ist, das war dann so wahnsinnig wichtig. Und jetzt freue ich mich für mich immer, wenn das ist. Aber es ist zum Beispiel, dass ich manchmal dann sogar vergesse, dass ich das irgendwie poste oder bei Facebook erwähne oder so, einfach weil es so zu meinem Alltag geworden ist. Aber ich selbst freue mich jedes Mal wieder.
Wie sind Sie eigentlich überhaupt zum Schreiben gekommen?
Oh, es war nicht so, dass mich der Blitz traf und ich sagte, wow, und jetzt schreibe ich. Das war so ein langer Prozess. Ich habe immer gern geschrieben, auch in der Schule schon. Ich hätte mir aber nicht getraut, ein Buch zu schreiben. Ich habe dann mein erstes Schulpraktikum bei der Zeitung gemacht und habe auch in den Ferien dann schon immer für die Zeitung gearbeitet, also journalistisch geschrieben. Ja, ich würde sagen, es gab mal so zwei Leidenschaften immer schon in meinem Leben, das Schreiben und der Zirkus. Ich war auch in einem Kinderzirkus und als ich das Abitur hatte, habe ich überlegt, mache ich was mit Zirkus oder mit Schreiben und habe gedacht, vielleicht probiere ich das erst mit dem Zirkus aus, weil mit 40 oder 50 mit Seiltanzen auftreten, da möchte dann auch vielleicht keiner mehr sehen. Und bin dann ein Jahr mit einem Zirkus durch die Gegend gereist und habe Seil getanzt und habe dann aber gedacht, nee, ich glaube, ich kann doch besser schreiben. Dann habe ich angefangen zu studieren, mich parallel bei einer Journalistenschule beworben, habe diesen Platz gekriegt und das war ein riesen Glück auch und habe diese Ausbildung gemacht. Dann war ich sehr jung, als ich fertig war. Ich war 21 und dann hatte ich so einen festen Vertrag in der Tasche und dann habe ich plötzlich gedacht, oh, nee, das kann irgendwie nicht alles gewesen sein. Hatte überlegt, ob ich auf eine Filmschule gehe und dann hatte ich durch Zufall ein Interview mit einem Regisseur, einem ziemlich bekannten Produzenten und Drehbuchautor, und habe ihm nach dem Interview gefragt, ob er mir einfach erzählen kann, wie er zur Regie gekommen ist und zum Drehbuch. Und dann hat er gesagt, ich suche auch immer mal Leute, die mit mir arbeiten, die recherchieren für Bücher oder zuarbeiten. Und ich dachte, das bin ich. Und dann habe ich das gemacht und bin dann auch Regieassistentin geworden und Junior Producerin. Also habe ganz stark an den Büchern inhaltlich von Filmen mitgearbeitet. Und so lange, bis meine Tochter geboren worden ist, weil den Job konnte man einfach mit dem kleinen Kind nicht machen. Da war ich nur weg und 14, 15, 16 Stunden Arbeit am Tag und habe mich dann mit meiner besten Freundin, die auch in der Filmproduktion war, selbstständig als Drehbuchautorin gemacht. Und dann haben wir jahrelang Drehbücher geschrieben im Team für Fernsehserien. Und dann wurde mir das aber auch wieder langweilig. Und dann wurde man immer mehr eingeengt, weil das gab dann immer mehr Auflagen, wie viele Figuren, wie viele Orte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, warum wollte ich eigentlich immer schreiben? Eigentlich wollte ich am liebsten Kinder- und Jugendbücher schreiben. Und dann hatte ich das Glück, dass von mir ganz viel wiederholt worden ist im Fernsehen und dann bekommt man Geld, ohne zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, das ist mein Stipendium. Ich probiere das jetzt aus. Ich gebe mir ein Jahr Zeit und entweder es klappt und wenn es nicht klappt, schreibe ich halt wieder Drehbücher. Aber es hat geklappt und dann habe ich halt einen tollen Verlag gefunden, den Verlag meiner ersten Wahl, der Oettinger Verlag, der auch meine Bücher verlegen wollte. Und seitdem mache ich das und möchte auch nichts anderes mehr tun.
Übernehmen Sie auch neben dem Schreiben von Büchern andere Aufgaben?
Also ich leite ehrenamtlich den Kinderzirkus, in dem ich früher auch war. Das sind so 40 Kinder und Jugendliche und wir erarbeiten jedes Jahr ein komplett neues Zirkusprogramm. Mit allem, was dazugehört. Wir produzieren dann 150 neue Kostüme, die Musik wird ausgesucht, das ist schon ziemlich viel. Und wir trainieren jeden Samstag, also es ist ziemlich streng in meinem Leben eingeplant. Dann leite ich in Hannover, das habe ich gemeinsam mit einer Freundin ins Leben gerufen, ein Kinderliteraturfestival, das das sinnerfassende Lesen in den Mittelpunkt stellt. Also uns geht es nicht darum, dass man möglichst schön liest, sondern dass man versteht, was man liest und sich damit auseinandersetzt. Und wir haben überlegt, wie kann man Menschen erreichen, denen vielleicht nie vorgelesen worden ist oder nie dieses Glück hatten, wenn man ein Buch gelesen hat, dass die Welt plötzlich groß und weit wird und man in diese fremde Welt eintauchen kann. Und wir haben uns überlegt, wir machen das, indem wir einfach Workshops zu den Inhalten anbieten. Und dann kann man sich, ob naturwissenschaftlich, sportlich, künstlerisch, historisch, mit dem, was man da gehört hat, an der Geschichte beschäftigen. Und wir hoffen, dass jeder irgendeine Tür findet, wie er da reinschlüpfen kann und sich mit der Geschichte auseinandersetzt. Und in Hannover machen da alle großen Institutionen mit, alle Museen machen mit, das Opernhaus, Schauspielhaus, die Uni macht mit, die Medizinische Hochschule, Hannover 96, Tanzschulen, freie Künstler. Also ganz unterschiedlich und das ist eine riesen Bandbreite. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und als jetzt praktisch das zweimal durch Corona ausfallen musste, weil halt 300 Kinder kommen dann in das Zirkuszelt, dort lesen wir und dürfen wählen und mischen sich natürlich ganz wild, haben wir jetzt oder bereiten wir gerade parallel eine digitale Form vor. Und ich produziere gerade Clips. Ich bin viel unterwegs und drehe. Und das ist so ein bisschen wieder back to the root zu der journalistischen Arbeit und macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und dann habe ich noch, das ist eine besondere Herzensangelegenheit, auch zwei Projekte auf Kuba. Einmal haben wir einen Partnerzirkus, einen Kinderzirkus, ein ganz tolles Projekt in Havanna, in einem Stadtteil von Havanna. Und eigentlich möchten wir schon die ganze Zeit unseren Austausch machen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon 5-mal Flüge gebucht und musste die immer wieder absagen jetzt durch Corona. Aber ich hoffe, dass das im nächsten Jahr endlich klappt und wir gemeinsam dann mit dem kubanischen Team ein Zirkusprogramm entwickeln können, das wir sowohl in Kuba aufführen als auch hier in Deutschland. Und darüber ist mit einem Freund, der mir geholfen hat, das alles zu organisieren aus Kuba, haben wir ein zweites Projekt entwickelt. Auf Kuba liegt ein Wirtschaftsembargo, das längste der Welt. Also die USA verbietet Import und Export nach Kuba und setzt dieses wirklich arme Land unglaublich unter Druck. Da herrscht ein großer Mangel. Das ist unter Obama ein bisschen besser geworden. Der hat das gelockert, aber dann kam Trump und hat das wirklich wieder in die Krise gestürzt, das Land. Und jetzt kam noch Corona obendrauf und es mangelt an Medikamenten, an Nahrungsmitteln, an allem. Das Tolle auf Kuba ist aber, wir zählen das zur dritten Welt, aber Kuba ist ein hochgebildetes Land. Fidel Castro hat gesagt, an erster Stelle steht Gesundheit und Bildung. Und die Bildung ist frei für alle, wie das Gesundheitswesen. Jeder Mensch hat ein Recht auf medizinische Versorgung. Und wir haben dort gemeinsam mit den Studenten der Universität von Camagüey, das ist eine Stadt mitten im Land, ein Projekt gegründet, dass wir eine Pilzfarm aufbauen. Wir möchten also nachhaltig proteinreiche Nahrungsmittel produzieren, um Lösungsstrategien zu finden, wie man so einen Mangel dem beikommen kann. Und ja, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Da sind wir immer noch am Arbeiten und Vorbereiten. Und ich hoffe, dass der Anfang des Jahres wir an den Start gehen können und unsere Pilzfarm wirklich dann läuft.
Okay, das sind ganz schön viele Projekte. Aber wie behalten Sie da überhaupt einen Überblick? Also das ist ja wirklich viel, um das man sich da kümmern muss.
Also ich arbeite immer in Teams. Ich arbeite nie allein. Ich bin ein echter Teamworker. Und in jedem Projekt gibt es einen wirklich richtig guten Partner. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man Menschen hat, mit denen man gern zusammenarbeitet. Dann kann man auch viel arbeiten und empfindet das gar nicht als Arbeit. Und gut zusammenarbeitet. Also sowohl im Kinderzirkus, da haben wir jetzt so ein Trio an der Spitze, sodass wenn einer von uns mal Stress hat oder nicht kann, der andere dann mehr übernimmt und dann läuft das super gut Hand in Hand. Mit dem Kinderliteraturfestival, das mache ich zusammen mit Julia Kronberg. Auch da ist es so, jeder von uns hatte mal stressigere Arbeitszeiten im Leben und dann teilen wir uns das ganz entspannt auf. Mal macht der eine ein bisschen mehr, mal macht der andere ein bisschen mehr oder wir können uns da gut ergänzen. Und in kubanischen Projekten, die ich zusammen dort mit meinem Partner Rolando González Crespo mache, läuft das auch so. Also es ist einfach, ich habe immer ein gutes Gegenüber und habe dann wahnsinnig viel Spaß am Arbeiten, weil das sind auch meine Freunde und dann funktioniert das gut. Und dann muss ich auch sagen, dass die Projekte sich gegenseitig unterstützen. Also wenn ich jetzt für Kuba sage, es gibt so einen Mangel und ich sammle Geld für Medikamente, dann werfe ich das in das Team vom Kinderzirkus und sage, hey, hier ist ein Brief, das ist die Kontonummer, jeder versucht das zu verteilen, lasst uns zusammen Geld sammeln, damit wir einfache Schmerzmittel nach Kuba schicken können. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass das Literaturfestival wieder im Zelt des Kinderzirkus stattfinden kann. Da hilft der Kinderzirkus dem Literaturfestival. Umgekehrt ist das Literaturfestival, findet statt in Kooperation mit der Stadt Hannover. Und das macht es dann wieder leichter, mit der Infrastruktur und einem Platz mitten in der Stadt zu spielen. Da profitiert wieder der Kinderzirkus. Und dadurch, dass das gut Hand in Hand läuft und wir tolle Teams sind und uns aufeinander verlassen können, kann man gut den Überblick behalten. Das funktioniert dann. Ich glaube, am Ende ist es eine Frage der Organisation und ich habe einfach das Riesenglück, ich tue eigentlich nur das, was mich glücklich macht. Also das ist ein echtes Geschenk. Also auch das Schreiben und Lesen sind alles Dinge, die mir Spaß machen. Und ich glaube, dann kann man ganz viel schaffen. Und ich habe mir man schafft sich ja immer so Lebensziele. Und ich habe gesagt, zu meinem 40. Geburtstag wünsche ich mir, dass ich nur noch mit Menschen zusammenarbeite, die ich mag. Ich sortiere einfach alle Arschlöcher aus. Und wer nicht ehrlich ist, wer unaufrichtig ist, wer nicht zuverlässig ist, die sortiere ich einfach alle aus. Und das habe ich glücklicherweise geschafft. Und dann behält man den Überblick.
So, dann vielen Dank für das Interview. Gut. Ihr hört Kult IGS. Kommen wir zum Text der Woche. In dieser Folge von Kult IGS hören wir den Text von
Finn Rottleutner.
Aus welchem Jahrgang kommst du?
Aus dem 8. Jahrgang.
Welchen Text stellst du uns heute vor?
Ich stelle den Hinterhalt vor.
Was hat dich zu diesem Text inspiriert?
Das kann man vielleicht auch sehr gut raushören, aber ich wurde sehr inspiriert von Herr der Ringe. Ja, genau.
Jetzt noch unsere Entweder-oder-Kategorie. Bücher oder Filme?
Bücher. Ich mag Filme auch, aber ich lese einfach auch sehr gern.
Tee oder Kakao?
Ich würde sagen Tee.
Homeschooling oder normaler Unterricht?
Normaler Unterricht, weil ich da auch einfach meine ganzen Freunde und so sehe. Ja.
Sauron oder Saruman?
Sauron. Es war still im Wald. Niemand regte sich, nur eine Frau auf einem großen Pferd. Idril. Sie trottete langsam hin und her und blickte auf eine weite Landschaft. Noch war nichts zu sehen. Sie war die einzige Frau weit und breit. Doch das machte sie stolz, da sie anders war als die anderen. Und jetzt war sie die Feldherrin der Armee des Königs. Die Krieger standen hinter ihr, wegen der Bäume allerdings nicht sonderlich formiert. Trotzdem würde der Wald ihnen Deckung geben. Sie hatte zusammen mit dem König einen guten Plan ausgetüftelt, um eine Armee Sjaups aufzuhalten. Es waren die schrecklichsten Geschöpfe, die sie je gesehen hatte. Sie waren abgrundtief hässlich, hatten überall Narben, Blasen, Verstümmelungen und waren unvorstellbar dreckig. Doch dies war keineswegs schlimm für die Sjaups, denn es war eine gute Methode, dem Feind einen Schrecken einzujagen. Die Sjaups lebten zwar schon seit über 1000 Jahren, inzwischen wurden sie allerdings vom Feind gezüchtet und waren nun noch schrecklicher und hässlicher als ursprünglich. Sie waren reine Kriegsmaschinen. Das Elfenheer von Idril war groß und bestand fast zur Hälfte nur aus Bogenschützen. Die Sjaups würden ahnungslos auf sie zumarschieren und dann würde Idrils Heer auf sie schießen und viele der Sjaups würden sterben. Doch das Heer kam nicht. Idril wartete und wartete und schließlich erlaubte sie es ihren Kriegern, sich hinzusetzen und sich auszuruhen. Denn sie standen dort schon seit fast 2 Stunden. Idril war die ganze Zeit unruhig umhergeritten, aber es war nichts passiert. Noch immer rührte sich nichts am Horizont und bald wird es dunkel werden. Schließlich legte sich auch Idril hin und schlief ein. Ein lauter Schrei weckte Idril aus dem Schlaf. Sie fuhr hoch, auch die anderen Krieger waren aufgeschreckt. Idril stand auf, doch sie konnte nichts Außergewöhnliches erkennen. Plötzlich ertönten weitere Schreie. Idril wandte sich in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Was ging dort vor sich?
»Alle zu ihren Waffen und so gut es geht formieren«, brüllte sie.
Sie ging zu ihrem Pferd, nahm sich ihr Schwert und galoppierte an den sich formierenden Elfen vorbei, zu der Quelle der Schreie. Der Weg schien ihr unendlich weit, doch nun hörte sie auch andere Schreie, wenn man das so nennen durfte. Zwar nur vereinzelt, aber es waren Sjaups. Und da waren sie. Eine riesige Armee, und Idril wurde klar, warum die Sjaups zuvor nicht aufgetaucht waren. Irgendwie mussten sie von ihrem Hinterhalt gewusst und einen anderen Weg genommen haben, um das Elfenheer zu überraschen. Die Sjaups stürmten auf die Elfen zu, von denen einige noch unbewaffnet und verwirrt dastanden. Es war ein schreckliches Bild. Die Sjaups fraßen sich regelrecht durch die Armee der Elfen. Idril drehte sich um und ritt so schnell sie konnte zu ihren Bogenschützen, die zum Glück auf der anderen Seite des Schlachtfeldes standen. Doch plötzlich hörte sie ein Kriegshorn und erstarrte, als sie eine tiefe Stimme hörte, die sie nur zu gut kannte. Es war Artosch.
Das war die 4. Folge von Kult IGS. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen mit neuen Texten und Gesprächen. Wir hoffen, ihr hattet etwas Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Nächstes Mal sind wir im Literarischen Zentrum.